Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TLDR, dem Podcast des CISPA-Helmholtz-Zentrums für Informationssicherheit. Die Abkürzung TLDR steht für Too Long Didn't Read, das heißt so viel wie, das war zu lang, das habe ich nicht gelesen. Wir haben diesen Titel gewählt, weil wir euch mit diesem Podcast das Lesen komplexer Forschungstexte ersparen wollen, indem wir mit unseren CISPA-Forschenden direkt über ihre Arbeit sprechen. Mein Name ist Felix Koltermann und ich bin Mitarbeiter in der Abteilung Corporate Communications am CISPA. Heute bei mir zu Gast ist CISPA-Faculty Dr. Franziska Böhnig, Expertin für maschinelles Lernen. Herzlich willkommen, Franziska.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Felix.
Sehr gerne. Schön, dass wir heute die Zeit haben, über deine Arbeit und weitere spannende Themen zu sprechen. Franziska, woher kommt deine Faszination für das maschinelle Lernen?
Meine Faszination für das maschinelle Lernen hat relativ früh in meinem Informatikstudium gestartet, als ich gemerkt habe, dass ganz, ganz viele Probleme des heutigen Lebens sich durch maschinelles Lernen lösen lassen. Das sind von ganz einfachen Spielecomputern, die praktisch Schach oder Go spielen können, bis hin zu komplexen Themen wie Vorhersagen von Klimawandel und potenziell Lösungen für Krankheiten, Vorhersagen, welche Medikamente da helfen. Und seitdem bin ich hooked.
Erinnerst du dich noch, wann du das erste Mal von maschinellem Lernen gehört hast? War das wirklich im Studium oder war das schon vielleicht an einem anderen Punkt in deinem Leben, wo es irgendwo in seinem Kopf mal aufgepoppt ist als Thema?
Ja, ich denke, man hört das ja schon regelmäßig in den Nachrichten, aber da ist das immer so abstrakt und da konnte ich mir eigentlich noch nicht so richtig viel vorstellen. Das war dann immer wie so eine Blackbox, wo man ein Problem reingibt und eine Lösung rauskommt. Aber so richtig erst verstanden, was dahinter steckt und was da eigentlich alles die Möglichkeiten sind, habe ich tatsächlich erst im Studium.
Was ist denn die größte Überraschung, die du bisher in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit maschinellem Lernen erlebt hast?
Ich denke, wie viele andere Wissenschaftler war ich sehr überrascht, wie schnell jetzt die Entwicklung im Bereich der Large Language Modelle vorgeschritten sind. Es fühlt sich so an, als wenn am Anfang meines Studiums wir noch uns mit diesen einfachen Problemen im maschinellen Lernen rumgeschlagen haben, wie können wir auf einem Bild eine Katze gegenüber einem Hund klassifizieren? Und plötzlich, dann von heute auf morgen, war dann ChatGPT da und wir konnten ganz komplexe Texte generieren. Wir konnten praktisch chatten, ähnlich wie mit einem Menschen. Und ich finde, das ist die größte Überraschung, wie schnell das doch jetzt am Ende alles ging.
Du hast gerade schon ein zentrales Stichwort von maschinellem Lernen genannt, die sogenannten Large Language Models oder große Sprachmodelle. Kannst du in einfachen Worten für unsere Hörerinnen erklären, was Large Language Models oder wir sprechen in der Abkürzung ja auch oft von den LLMs, was das ist?
Ein LLM ist ein Machine Learning Modell, das auf natürlicher Sprache trainiert wurde. Das heißt, dem füttert man praktisch alles Mögliche, was an Sprache jemals von Menschen generiert wurde. Zum Beispiel alles, was in der Wikipedia steht, Bücher. Und was das Modell dadurch lernt, ist Sätze zu vervollständigen. Das heißt, wenn wir dem Modell dann praktisch einen Satz geben oder einen Satzanfang, kann es uns vorhersagen, was ist das nächste Wort. Und wenn es dann immer weiter die nächsten Worte sagt, generiert es am Ende einen Text. Und heutzutage sind die Modelle eben noch faszinierender, denn man tut was, das nennt man Instruction Tuning. Das heißt, man trainiert sie darauf, wirklich auf Anweisungen von Menschen zu reagieren. Das heißt, ursprünglich, wenn das Modell nur irgendwie Text generieren kann, lernt es durch dieses zusätzliche Training dann auch bestimmte Tasks zu erfüllen, sodass, wenn ich jetzt ChatGPT frage, zähl mir doch mal auf, was sind denn die 10 Gebote, dann kann das eben genau das machen.
Das ist eine wirklich sehr nachvollziehbare Erklärung. Danke dir dafür. Vielleicht eine Nachfrage. Du hast gesagt, es geht um Sprache. Ist dann ursprünglich die Eingabe, also bei Sprache denke ich zuerst an Audio, ist sie Audio oder Text in der ursprünglichen Version?
Das ist eine gute Frage. Gewöhnlich werden die auf Texten trainiert. Also das läuft dann so praktisch, den gibt man den Text und das Lernen funktioniert tatsächlich komplett unsupervised. Was das heißt, ist praktisch in diesen ursprünglichen Machine Learning Anwendungen Hunde versus Katzen brauchte man immer Menschen, die praktisch dem Modell am Anfang für viele Hunde sagen, das sind Hunde und für viele Katzen, das sind Katzen. Das dauert lange und das ist auch teuer, um die Menschen zu beschäftigen, die da diese sogenannten Labels erstellen. Sprache lernen funktioniert anders. Und zwar gibt man da einfach Texte und man schneidet bestimmte Wörter raus. Also aus einem Satz schneidet man zum Beispiel ein Wort raus und dann lässt man das Modell vorhersagen, welches Wort denn da rausgeschnitten wurde. Und je besser es dann praktisch darauf wird, diese rausgeschnittenen Wörter zu erkennen, umso besser wird es praktisch, Sprache als Allgemeines zu verstehen und dann auch selber Sprache zu generieren.
Es gibt ja mittlerweile viele verschiedene wissenschaftliche Zugänge zu maschinellem Lernen. Welchen Aspekt von maschinellem Lernen thematisierst du in deiner Forschung?
Ich beschäftige mich ganz allgemein mit dem Thema der Trustworthiness, also wie können wir diesen Machine Learning Modellen vertrauen. Denn was ich ja am Anfang schon gesagt habe, so ging es mir auch, bevor ich mit dem Studium angefangen habe, sind diese Machine Learning Modelle immer mehr Blackboxen. Das heißt, wir geben irgendwas rein und irgendwas kommt raus, aber wir wissen eigentlich nicht, was da passiert und wir wissen nicht, warum das passiert. Und das führt in der Praxis häufig zu Problemen. Zum Beispiel haben wir gesehen, dass selbstfahrende Autos Unfälle bauen können. Oder wir haben gesehen, dass irgendwelche Chatbots im Internet plötzlich anfangen, Hate Speech zu generieren. Und das soll natürlich nicht so sein. Das heißt, da müssen wir sicherstellen, dass diese Systeme vertrauensvoll bleiben. Und ein ganz zentraler Aspekt für mich ist das Thema der Privatheit. Wie ich ja schon gesagt habe, werden diese Modelle auf Sprachdaten zum Beispiel oder auf Bilddaten trainiert. Und da können häufig private Informationen drin sein. Und es wurde eben in der Forschung gezeigt, dass diese privaten Informationen von den Modellen wieder herausgegeben werden können. Und das ist dann natürlich ein Risiko für die Privatsphäre der Menschen, zu denen diese Daten gehören.
Ich finde diesen Aspekt des Vertrauens ganz interessant. Vielleicht nochmal so als Dummy gefragt, heißt es, auch viele WissenschaftlerInnen, die sich in Vergangenheit mit diesen Modellen beschäftigt haben, hatten vor sich eine Blackbox, haben was reingegeben und wussten nicht so ganz, was sozusagen innen drin passiert?
Absolut. Ich denke, das ist der Kern der Machine Learning Forschung. Wir fangen da praktisch an mit diesen Modellen und dann verändern wir einzelne Parameter und wir versuchen immer, das zurückzumappen auf wie funktioniert das Gehirn. Das ist ungefähr so ähnlich in diesen Modellen, aber so eins zu eins ist dieses Mapping eigentlich nie. Daher haben wir dann häufig das Problem, dass wir nicht hundertprozentig verstehen, was da eigentlich passiert.
Und dieses Verständnis dessen, was passiert, würde ich sagen, ist entscheidend, um sie weiterzuentwickeln, vor allem hinsichtlich eben Privatheit und den Aspekten, die du angesprochen hast?
Das denke ich schon, denn wenn wir nicht wissen, wie zum Beispiel innerhalb dieser Modelle Daten verarbeitet werden, dann können wir auch nicht wissen, wie diese Daten nachher aus den Modellen aus Versehen im falschen Moment vielleicht wieder rauskommen. Und damit können wir das nicht verhindern.
Gibt es denn vielleicht ein praktisches Beispiel, an dem du nochmal erklären könntest, wie sich deine Grundlagenforschung, zu der ja deine Arbeit zählt, in Anwendungen niederschlagen könnte?
Ein Projekt, das wir in den letzten Monaten bearbeitet haben, war es, wie wir Sprachmodelle privater gestalten können. Und heutzutage ist es ja so, dass viele Menschen mit diesen Sprachmodellen interagieren. Und da zum Beispiel dem Modell sagen, mein Name ist Franziska Böhnisch, meine Telefonnummer ist die und die. Und bitte generiere mir doch mal einen Lebenslauf mit all meinen Daten. Und dann wird das Modell eben meine Daten nehmen und daraus einen Lebenslauf generieren. Aber jetzt sind ja meine Daten in diesem Modell oder zumindest für dieses Modell verwendet worden. Und wir haben uns eben angeguckt, wie man das Modell so nutzen kann, dass es am Ende diese Daten nicht eins zu eins speichern kann, sondern praktisch für meine Anwendung mir die Lösung gibt, aber danach nicht weiter private Daten von mir an andere zum Beispiel weitergeben könnte. Und das kann man zum Beispiel in ChatGPT oder andere generative Modelle einbauen.
Das heißt, man muss diese Modelle so weiterentwickeln, dass es bestimmte Voreinstellungen gibt, die ich als Userin theoretisch treffen kann über die Weitergabe meiner Daten, um auch sicherzugehen, dass meine Daten eben beispielsweise auch nicht zum Training genutzt werden und zur Weiterentwicklung der Algorithmen?
Ja, absolut. Das ist der rechtliche Aspekt dabei. Und im Hintergrund brauchen wir dann aber die technischen Möglichkeiten, die wir entwickeln, wo wir eben Methoden haben, wie man die Modelle gute Vorhersagen machen lassen kann, aber ohne eben zu sehr private Informationen zu speichern.
Der Privatsphäre-Schutz beim maschinellen Lernen hört sich jetzt ja sehr nachvollziehbar an, ne, das umzusetzen. Was sind denn da technisch gesehen die Herausforderungen, um das umzusetzen? Vielleicht kannst du das nochmal einfach in ein paar Worten umreißen.
Die erste Herausforderung besteht darin, dass wir im Moment immer noch kein genaues Verständnis davon haben, wie viele private Informationen eigentlich von einer Vorhersage eines Machine Learning Modells leaken können. Bei den Sprachmodellen ist es ein bisschen greifbarer, denn wenn ich da eingebe, mein Name ist Franziska Böhnisch und das Modell nachher in einem anderen Kontext ausgibt, da ist übrigens Franziska Böhnisch, dann ist relativ klar, dass da meine private Information geleakt wurde. Wenn ich jetzt aber nur ein Classifier-Modell habe, wo ich zum Beispiel das Modell darauf trainiere, meinen Hund gegenüber meiner Katze zu klassifizieren, ist unklar, wenn das Modell nachher nur Labels rausgibt, also Hund und Katze, wie sehr das denn jetzt eigentlich von meinen eigenen Bildern abhängt und wie viele private Informationen da gespeichert sind. Darüber hinaus ist das zweite Problem, dass wir Schwierigkeiten haben, manchmal den Datenschutz richtig umzusetzen und gleichzeitig gute Modellvorhersagen zu bekommen. Denn ganz einfach erklärt, um privates Machine Learning zu betreiben, müssen wir statistisches Rauschen zum Training hinzufügen. Also praktisch anstatt dem Modell jetzt nur beizubringen, das ist ein Hund, das ist eine Katze, müssen wir immer noch so ein bisschen Dummy-Informationen dazugeben, damit das Modell sich nicht zu sehr die einzelnen Daten merkt. Aber je mehr Dummy-Informationen da praktisch dabei ist, je mehr Rauschen, desto weniger Signal ist nachher im Modell und das kann nachher die Vorhersagenqualität verschlechtern.
Wenn heute von Large Language Models gesprochen wird, dann reden wir ja über Modelle, die in der Hand von einigen wenigen großen Unternehmen sind. Welche Herausforderungen sind denn damit verbunden?
Ich denke, die Hauptherausforderung damit ist die Demokratie. Denn wer diese Modelle besitzt, der entscheidet im Endeffekt auch, welche Texte generiert werden und welche Texte nicht generiert werden. Und damit können bestimmte Biases eingeflossen werden. Ein zweites Problem, das ich sehe, liegt darin, dass Copyright verletzt werden kann. Denn diese Modelle werden ja auf allen Daten trainiert, die irgendwie im Internet verfügbar sind. Das heißt, die werden aber auch zum Beispiel auf Zeitungsartikeln erstellt, die Autoren für Geld geschrieben haben, aber die großen Large-Language-Modell-Anbieter, die bezahlen diese Zeitungen nicht dafür, dass sie diese Texte nehmen können. Oder die bezahlen auch nicht die individuellen Blogger. Und das letzte Problem ist das Vertrauen in diese Modelle. Denn wenn wir nicht wissen praktisch, was in den Modellen jetzt passiert und viele Modelle dieser Anwender sind closed source, also das heißt, die sind nicht öffentlich zugänglich, dann wissen wir eben auch nicht, was schiefgehen kann oder wie unsere privaten Informationen verwendet werden können.
Was bedeutet das denn für die Forschung? Denn ihr arbeitet ja quasi an der Verbesserung dieser Modelle, die letztlich in der Hand dann wiederum privater Unternehmen sind. Gibt es da auch noch Herausforderungen, dass ihr letztlich ja auch dazu beitragt, die Modelle privater Unternehmen zu verbessern? Oder wie könnte man das einordnen, das Verhältnis dieser Modelle zur Forschung und zum Beitrag der Forschung?
Ja, erstmal macht dieses Closed Source natürlich die Forschung schwieriger, denn wir können nur über die Schnittstellen der Anbieter auf die Modelle zugreifen und das kostet jedes Mal auch Geld. Das heißt, gerade im Moment für unsere Forschung sind wir darauf angewiesen, dass wir von CISPA Forschungsgelder bekommen, um eben OpenAI zu bezahlen, um diese API zu benutzen, also diese Schnittstelle. Und damit ist praktisch nicht für alle Forschende auf der Welt das so möglich, diese Forschung zu betreiben. Was wir in der Praxis häufig machen, ist, dass wir kleinere und Open-Source-Modelle nehmen. Also da gibt es verschiedene Modelle, die mittlerweile einfach für alle zugänglich verfügbar sind. Das ist gut für uns, denn die können wir lokal analysieren. Die Frage ist dann nur immer, übertragen sich all unsere Ergebnisse auch auf diese geschlossenen Modelle.
Okay, das heißt, mit Open-Source-Modellen hast du schon eine mögliche Alternative angesprochen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ist das die einzige Alternative? Gibt es andere Alternativen? Also wie kann man damit umgehen?
Ich denke, verschiedene Parteien schlagen im Moment vor, ihre eigenen Sprachmodelle zu generieren. Und ich denke, das ist im Grunde keine schlechte Idee, denn damit kann wieder entschieden werden, wie demokratisieren wir das mehr, auf welchen Texten trainieren wir das. Allerdings sind damit auch ganz hohe Kosten verbunden, denn diese Modelle brauchen viel Speicherplatz, die brauchen viel Hardware, um trainiert zu werden. Und damit ist das vielleicht nicht die ressourceneffizienteste Lösung. Und ich bevorzuge persönlich immer noch die Open-Source-Modelle und finde es auch gut, wenn da Sachen zentralisierter werden. Das heißt, wenn nicht jeder sein eigenes Open-Source-Modell trainiert, sondern wenn wir eine Handvoll guten Modellen haben, die dann alle benutzen können.
Ist denn die finanzielle Unterstützung der öffentlichen Hand in diesem Bereich zur Förderung der Entwicklung von Open-Source-Modellen oder nicht rein privatwirtschaftlich organisierten Modellen ausreichend?
Das hängt, glaube ich, immer von den Stellen ab, wo diese Forschung betrieben wird. Ich denke, die Forschungsgelder sind nicht ausreichend, um jetzt eigene Modelle zu trainieren. Aber die Forschungsgelder sind zum Beispiel hier für uns zumindest ausreichend, um für bestimmte Experimente die gegebenen Large-Language-Modelle auch von proprietären Anbietern nutzen zu können. Und sie sind groß genug, um auf diesen kleineren Open-Source-Modellen Experimente zu machen und die Hardware dafür anzuschaffen. Das Wichtige ist eben aber, wenn wir mitwachsen wollen, denn diese Sprachmodelle, die werden mit der Zeit immer größer. Damit die performanter werden, muss man eben mehr Parameter haben. Und das heißt, mit der Hardware, die wir aktuell haben, kommen wir nicht auf lange Sicht aus. Das heißt, wir müssen regelmäßig neue Hardware kaufen. Und da ist es, glaube ich, gerade für Forschungseinrichtungen wichtig, dass da Finanzierung vorhanden ist, um eben mit dem Stand der Technik überhaupt mitgehen zu können.
Wenn du alle nur erdenklichen Ressourcen zur Verfügung hättest, von Geld wie Personal, was für ein LLM würdest du entwickeln wollen oder würdest du überhaupt dein eigenes entwickeln?
Ich glaube, ich würde nicht mein eigenes LLM entwickeln wollen. Ich glaube, da gibt es schon wirklich genug Open-Source-Lösungen, auf die man aufbauen könnte. Ich denke, es wäre spannend, Modelle weiterzuentwickeln, also praktisch ein Open-Source-Modell zu nehmen und das für verschiedene Anwendungsbereiche nutzbar zu machen. Zum Beispiel medizinische Daten zu nehmen und das Modell darauf ein bisschen weiter zu trainieren, dass es eben für Medizin besser wird. Andere Daten zu nehmen aus anderen sensitiven Domänen, zum Beispiel aus der Finanzwelt, und da das Modell drauf zu trainieren und dann ein Modell zu haben, das dafür gut ist. Und ich glaube, da werden die Ressourcen am besten investiert.
Was viele nicht wissen, ist ja, dass auch für die Entwicklung von LLMs menschliche Arbeit gebraucht wird, etwa um Daten zu kuratieren, je nachdem, ne, was die Aufgabe des Modells, des Algorithmus ist. Viel davon wird ja auch in Drittländer im globalen Süden outgesourced. Lässt sich das verhindern oder wie kann man damit umgehen mit diesem Fakt?
Ja, ich denke, zuerst ist es wichtig, dass diese Kuratierung der Daten vorgenommen wird, um eben zu verhindern, dass diese Modelle Hate Speech generieren oder anderen fatalen Kontext. Das Problem ist eben, dass das heutzutage mit der Digitalisierung so einfach möglich ist, diese Arbeit outzusourcen, auch in andere Länder. Und ich glaube, da ist die Legislatur gefragt, da Lösungen zu entwickeln, wie eben diese Arbeit nicht so einfach dahin outgesourced werden kann.
Maschinelles Lernen ist ja gerade eines der Themen, der Aufregerthemen, auch der politischen Themen der letzten Jahre oder des letzten Jahres. Welche Rahmenbedingungen muss denn die Politik für Forschung im Bereich maschinelles Lernen setzen?
Ich denke, eine ganz wichtige Rahmenbedingung ist, Mittel zur Verfügung zu stellen, dass diese Forschung überhaupt ausgeführt werden kann. Und da sprechen wir von Personalmitteln, also Forschungsinstitute und Universitäten brauchen Doktorandinnen und Doktoranden, um diese Forschung auszuführen, und Gelder eben, um mit der Hardware zurechtzukommen. Ich denke aber auch, dass es wichtig wäre, mehr Expertinnen und Experten zu integrieren, die vielleicht das so ein bisschen steuern und auch den Outcome aus der Wissenschaft dann zurück in die Politik bringen können, um eben Forschungslinien oder Förderlinien zu entwickeln, die auch wirklich der Praxis dessen entsprechen, was gerade aktuellster Stand der Forschung ist.
Ist denn deiner Einschätzung nach die deutsche Politik ausreichend auf das Thema vorbereitet oder fehlt genau diese Expertise zum gewissen Grad, die du gerade angesprochen hast, oder dieser Transfer?
Ich denke, das hängt immer ganz davon ab, über welchen Teil der Politik wir reden. Ich denke, es ist schwierig, so jetzt gerade unter den politischen Entscheidungsträgern mehrere Machine Learning-Experten zu haben. Aber ich denke, dass schon das Beste gegeben wird, zum Beispiel Expertinnen einzuladen, um eben über die neuesten Entwicklungen informiert zu werden.
Du hast eben schon den Forschungstransfer angesprochen in die Politik. Wie kann denn der deiner Meinung nach und deiner Erfahrung nach jetzt aus Forscherinnenperspektive am besten gelingen?
Das ist eine gute Frage, denn ich glaube, da gibt es verschiedenste Probleme darin. Das erste Problem ist, dass wir Forschenden eigentlich nicht die Anreize haben, das in die Politik zu übertragen. Denn wonach wir am Ende evaluiert werden, ist, wie viele Publikationen wir schreiben, vielleicht wie viel Gelder wir akquirieren und alle Zeit, die man praktisch mit was anderem verbringt, erstmal nicht so gewürdigt wird. Das heißt, dass da praktisch viel verloren geht, weil einfach nicht die Zeit vorhanden ist, sich um sowas zu kümmern. Das zweite Problem ist, dass wahrscheinlich häufig keine gemeinsame Sprache da ist, dass wenn ich etwas über meine Forschung erzähle, die Person auf der anderen Seite das eventuell ganz anders versteht, weil die vielleicht einen ganz anderen Hintergrund hat und dass damit praktisch viele wertvolle Informationen eigentlich verloren gehen. Das Wichtigste wäre eigentlich, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler finanziell besser auszustatten, dass sie nicht sich nur um Publikationen und nur um die Akquise von neuen Geldern kümmern müssten, sondern auch Zeitblöcke irgendwie schon finanziert hätten, in denen sie so einen Transfer betreiben könnten.
Also bedeutet es zugespitzt, dass du schon siehst, dass dieser Transfer auch originär die Aufgabe der WissenschaftlerInnen tatsächlich ist. Man könnte auch sagen, es ist ausgelagert an dritte Personen, die quasi nur diese Aufgabe haben, die natürlich auch extrem viel Wissen haben müssten, ne? Genau diese Vermittlung zwischen Wissenschaft und Politik zu übernehmen.
das wäre vielleicht eine gute Unterstützung, diese vermittelnden Personen dazu haben, die vielleicht auch dann zum Beispiel übersetzen können, also die so eine gemeinsame Sprache zwischen den Parteien herstellen können. Ich glaube aber, dass es schwer ist für solche Personen, dieses Fachwissen sich anzueignen, um praktisch eigenständig da die Impulse weitergeben zu können. Also ich glaube, die brauchen immer noch weiter den Input von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und das könnte im Moment der Punkt sein, wo dann die Zeit fehlt.
Wie ist es in deiner aktuellen Arbeit? Wie versuchst du denn den Transfer in deine Arbeit zu integrieren? Und schaffst du das bei den Erwartungen, die an dich als Wissenschaftlerin gerichtet werden überhaupt?
Ja, das ist eine gute Frage. Was ich häufig versuche, ist, meine Paper in Blogposts zu überführen. Das heißt, ich versuche praktisch, wenn ich ein wissenschaftliches Paper schreibe, das nochmal in einfacher Sprache und mit Bebilderungen umzusetzen und dann online zu stellen. Dieses Semester biete ich auch zusammen mit einem anderen Faculty hier vom CISPA, mit Adam Djedjic, einen Kurs an zum Thema Trustworthy Machine Learning. Und was wir da versuchen, um das so ein bisschen wenigstens öffentlicher zu machen, ist, dass wir unsere Vorlesungen aufzeichnen und dann zu YouTube stellen, sodass die nicht nur eben für die Studierenden hier zur Verfügung stehen, sondern eben weltweit für alle, die sich für das Thema interessieren.
Das ist auf jeden Fall ein spannender Faktor und wir sollten vielleicht auch den Link dann unter den Podcast posten, dass wer auch immer der YouTube-Vorlesung von euch beiden hören möchte, sich das anschauen kann.
Das klingt nach einer super Idee, ja.
Du hast am CISPA zusammen mit deinem schon erwähnten Kollegen Adam Djedjic das SprintML Lab gegründet. SprintML steht für Secure, Private, Robust, Interpretable and Trustworthy Machine Learning. Was ist das Ziel des Labs?
Das wissenschaftliche Ziel unseres Labs ist, die Machine Learning Modelle vertrauenswürdiger zu machen. Und dabei gucken wir uns eben die Aspekte an, die im Namen unseres Labs stehen. Also wir wollen praktisch sicherstellen, dass die Modelle sicher sind und dass wir uns auf sie verlassen können, dass wir vielleicht diese Blackboxen so ein bisschen öffnen und sie verständlicher machen und dass wir die Privatsphäre der Individuen darin schützen. Unser Ziel, das über die Wissenschaft hinausgeht, ist, gute Doktorandinnen und gute zukünftige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auszubilden. Und wir wollen gerne, dass unsere Studierenden und unsere Doktorandinnen einen Erfolg haben und wichtige Forschung betreiben, die nachher wirklich dazu beiträgt, reale Anwendungen voranzutreiben.
Du hast gerade den Aspekt der Ausbildung von Doktorandinnen angesprochen. Du warst selbst bis vor gar nicht langer Zeit Doktorandin. Was ist denn für dich wichtig in der Ausbildung, in der Betreuung von Doktorandinnen? Das ist ja ein ganz breites Feld, über das auch oft diskutiert wird.
Ich denke, dass einerseits die fachliche Ausbildung sehr wichtig ist, denn gerade im maschinellen Lernen ist das Feld so riesig, dass es für eine einzelne Doktorandin oder einen einzelnen Doktoranden, wenn die anfangen, zu schwierig ist, sich da zu orientieren. Das heißt, da brauchen sie eigentlich einen guten Mentor, der ihnen so ein bisschen den ersten Einstieg ins Feld erleichtert und sie so ein bisschen navigiert in die entscheidenden aktuellen Richtungen. Das Zweite, was ich glaube, sind, dass die persönlichen Zugänge auch ganz wichtig sind. Also wir versuchen auch bei uns im Lab immer einzelne Mentoring-Sessions mit den Doktorandinnen und Doktoranden zu machen, wo wir praktisch darüber sprechen, was ist für die gerade wichtig? Was sind die großen Probleme in der Forschung? Denn Forschung ist auch häufig relativ frustrierend. Für ein wissenschaftliches Paper, das man schreibt, braucht man häufig 6 Monate Arbeit und wirklich Vollzeit arbeiten, Montag bis Sonntag. Und dann reicht man das ein für eine Konferenz und dann kommt erstmal lange Zeit nichts. Und dann ist da dieser Review-Prozess, da werden dann weltweit zufällig Leute aus der Community zugeteilt, die diese Paper reviewen. Und die Personen haben eigentlich keine Incentives, das zu machen. Also die haben eigentlich keine Gründe, das zu machen. Und wahrscheinlich auch keine Zeit, weil sie ja ihre eigene Forschung vorantreiben wollen. Das heißt, häufig kriegt man dann sehr destruktives Feedback auf diese Paper. Und die Paper werden vielleicht abgelehnt. Und dann muss man nochmal von vorne anfangen. Und da, denke ich, ist eine ganz wichtige Aufgabe von den Mentorinnen und Mentoren, die Doktorandinnen so zu unterstützen, dass sie eben auch mit diesen Zufälligkeiten des Feldes besser umgehen können. Und trotzdem wissen, dass ihre Arbeit relevant ist.
Du hast ja vorher in Kanada gearbeitet und geforscht. Kannst du ein bisschen absehen, wenn du so die Modelle der Betreuung von Doktorandinnen oder PhD-Students vergleichst, auch die Modelle, wir haben ja in Deutschland die Promotion, im Ausland heißt PhD. Wie siehst du die Situation der Doktorandinnen in Deutschland?
Ich denke, ein ganz wesentlicher Faktor, der unterschiedlich ist zwischen Deutschland und Kanada, ist, wie früh man mit der Forschung anfängt. Hier ist es ja meistens so, dass die ersten Begegnungen mit Forschung wirklich zwischen der Bachelorarbeit oder der Masterarbeit kommen. Und selbst da hängt das ganz viel vom Betreuer ab, wie gut da die wissenschaftliche Qualität im Endeffekt ist. In Kanada fangen viele Studierende schon im Bachelor, also in der Undergrad-Zeit, an mit Forschung und schließen sich einem Lab an und eben betreiben damit den Forschung und lernen dann praktisch von ganz früh auf, wie das eigentlich so funktioniert, wie das kritische Denken funktioniert, was die Schritte sind, die wichtig sind für ein Paper. Und da fangen eben unsere Doktorandinnen und Doktoranden erst an hier bei uns, wenn sie sich dann für den PhD entscheiden. Das ist einerseits sehr, sehr viel, dass man dann sehr schnell lernen muss. Und andererseits ist das dann für viele auch das Problem, dass sie gar nicht wissen so richtig, macht ihnen diese Art des Arbeitens eigentlich auch Spaß? Und dann stellen auch einige fest, während des Doktors, dass das eigentlich gar nicht so ihre Art ist und haben dann vielleicht 1-2 Jahre damit verbracht, die sie vielleicht woanders viel, viel besser verbracht hätten.
Also würde es bedeuten, dass ein frühes Ranführen an Forschung entscheidend ist, um sich eben gerade im Bereich IT, der ja sehr breit ist, entscheiden zu können, will ich eher in die Anwendung, will ich eher in die Wirtschaft, will ich eher in die Wissenschaft, damit eben diese frustrierenden Erfahrungen verhindert werden.
Absolut. Und ich glaube, CISPA leistet da schon einen ganz, ganz wichtigen Beitrag, denn wir haben deutschlandweit das einzige Programm, das einen Einstieg in den PhD oder in den Doktor nach dem Bachelor erlaubt. In Deutschland sind ja die meisten Programme oder eigentlich alle anderen Programme, die ich kenne, so, dass man wirklich zuerst den Master braucht und dann in den PhD gehen kann. Wir haben hier eben die einmalige Chance, sogenannte Prep-Facler und Prep-Facelerinnen aufzunehmen, die praktisch dann ein paar Kurse nehmen nach dem Bachelor, aber auch gleichzeitig schon an eine Forschungsgruppe angeschlossen sind und so eben beides schon erleben können und dann ein Master-Äquivalent bekommen und dann direkt in den Doktor übergehen. Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Programm.
Kommen wir vielleicht nochmal zurück zu eurem Lab. Wie hat sich das entwickelt seit der Gründung? Was ist da passiert?
Das hat sich ganz toll entwickelt, ehrlich gesagt. Ich bin ganz zufrieden. Wir haben ganz, ganz tolle Doktorandinnen, Masterstudierende, Postdocs gefunden. Wir sind mittlerweile 12 Leute aus 8 verschiedenen Ländern und es macht riesig viel Spaß, zusammenzuarbeiten. Im Moment arbeiten wir auf eine große Deadline hin, auf eine Machine Learning Konferenz, die jetzt Ende Mai Einreichungen entgegennimmt. Und es macht wirklich Spaß zu sehen, wie alle total begeistert von ihren Themen sind und da ganz, ganz hart für arbeiten, um da ihre Paper einzureichen.
Dann drücken wir natürlich an dieser Stelle ganz groß die Daumen, dass die Einreichungen auch erfolgreich sind, auf die ihr hinarbeitet, denn das ist ja sozusagen immer das Ziel. Erfolg ist ein gutes Stichwort. Im April habt ihr einen positiven Förderbescheid über knapp 250.000 Euro von Helmholtz AI bekommen, der Artificial Intelligence Cooperation Unit der Helmholtz Gemeinschaft. Dazu erstmal ganz herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Was war dein erster Gedanke, als du die Nachricht erhalten hast?
Ich habe mich ehrlich gesagt riesig gefreut, denn das Projekt ist wirklich für uns ein ganz wichtiger Baustein. Ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass meine Vision eigentlich für so große Modelle wäre, dass nicht jeder und jede ihr eigenes Modell entwickeln, sondern dass wir existierende Modelle nehmen und die dann so anpassen für die Anwendung. Und das ist in dem Projekt genau das, was wir eigentlich machen wollen.
Ihr plant ein Forschungsprojekt zusammen mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum. Was genau wollt ihr untersuchen?
Wir haben uns zum Ziel genommen, dass wir generelle Vision-Modelle, das ist praktisch das Äquivalent zu den Large-Language-Modellen, aber in der Bilderdomain, dass wir die auf MRT-Daten anwendbar machen. Das heißt, wir nehmen praktisch so große Modelle, die auch allgemein irgendwie vortrainiert wurden, wie die Sprachmodelle, und wenden die dann an auf Gesundheitsdaten. Und da ist eben ein ganz wichtiger Beitrag, den wir leisten wollen, das zu machen, so dass da auch die Privatsphäre-Garantien bestehen.
Und bei dieser Analyse der Bilder, was ist da dann das Ziel? Ist quasi das Ziel, dass der Algorithmus schneller ein Krankheitsbild erkennt, als es Menschen erkennen können? Oder was ist das Ziel?
Ja, genau. Das ist eines der Hauptziele, dass wir praktisch auf zum Beispiel Scans des Gehirns erkennen können, wo liegen da die Venen oder gibt es da Tumore, sodass wir Ärztinnen und Ärzte auch unterstützen können in ihrer Entscheidungsfähigkeit und dass wir praktisch größere Mengen an Daten analysieren können, ohne größeren Personalaufwand.
Wie kam denn die Kooperation mit dem DKFZ zustande?
Das war dank Kooperation hier mit Kolleginnen und Kollegen vom CISPA. Die hatten in der Vergangenheit schon Projekte mit den Wissenschaftlerinnen von dem Zentrum gemacht und damit war dann praktisch so der Kontaktpunkt gegeben. Und ich habe dann nachgefragt, ob die interessiert werden an einem Projekt, wo wir eben mit Privatsphäre-Schutz auf dieser neuen Modellart arbeiten. Und die waren sofort begeistert und dann haben wir uns entschieden, eben für diese Helmholtz-Initiative uns zu bewerben.
Das hört sich ja nach einem schönen auch Austausch innerhalb des CISPA an, ne? Wenn aus den Projekten oder den Kontakten anderer im Haus wieder neue Projekte entstehen.
Absolut. Und das ist auch für mich hier ein ganz wichtiger Punkt am CISPA, dass insbesondere die Senior Faculty, also die Professorinnen und Professoren, die schon länger hier sind, uns Newcomer ganz doll unterstützen und da eben uns mit Rat und Tat und teilweise auch mit Kontakten zur Verfügung stellen.
Die Ausschreibung, die ihr gewonnen habt, erlaubt ja explizit auch sogenannte High-Risk, High-Gain-Projekte, also Anträge, die aufgrund der Neuartigkeit des Ansatzes auch scheitern könnten. Wie wichtig ist solch eine Offenheit für die Forschung und geförderte Projekte?
Ich denke, das ist das absolut Wichtigste. Denn häufig sehe ich Förderlinien, wo dann praktisch danach gefragt wird, dass sofort nach dem Projekt es zu einer Markteinführung kommen soll, wo nach Deliverables gefragt wird. Und damit ist praktisch die Rolle des Forschenden häufig so ein bisschen reduziert zu einem Auftrag ableistenden. Praktisch da kann man sich nicht viel trauen, denn man weiß, man muss am Ende eine Codebibliothek liefern, man muss am Ende ein Produkt liefern. Und solche offenen Ausschreibungen erlauben es wirklich, größere Projekte auch anzugehen, die schiefgehen können, aber wo wir im Zweifelsfall am meisten daraus lernen können.
Verstehe ich das richtig, dass die Art der Ausschreibung damit auch so ein bisschen die Art des Antrags strukturiert? Also je nachdem, wie offen oder geschlossen oder fokussiert so eine Ausschreibung ist, ihr als Wissenschaftlerin ja euch darauf einschießt oder auch sozusagen Kompromisse machen müsst, um eben diese Drittmittelförderung zu bekommen?
Das ist so, absolut. Wir versuchen in den Anträgen schon immer sehr, die Förderrichtlinie zu treffen und praktisch uns daran zu orientieren, was gefragt wird. Wir haben jetzt inoffiziell die Zusage auch zu einem zweiten Projekt bekommen. Das ist ein Projekt, das vom BMBF,
Glückwunsch.
Das vom BMBF ausgeschrieben wird. Und da sind die Voraussetzungen so ein bisschen anders. Da wird insbesondere darauf Wert gelegt, dass man viel mehr interdisziplinär arbeitet. Aber eben auch in den Anträgen gibt es dann eine große Section dazu, wo man schreiben muss, eben was ist das Marktpotenzial, was ist das Anwendungspotenzial, was ist der Verwendungshorizont. Und das heißt, dass wir da schon wirklich eigentlich, bevor wir überhaupt anfangen zu forschen, sehr klar im Kopf haben müssen, was soll da rauskommen. Und das ist natürlich einerseits gut, weil die Gelder sehr gezielt eingesetzt werden, aber das ist auch andererseits limitierend, denn in der Forschung kann es immer sein, wir probieren jetzt diesen Weg aus, den wir da beschrieben haben, aber es zeigt sich auf dem Weg, dass eigentlich was anderes viel besser wäre oder es entwickelt sich die Forschung nebenbei so sehr, dass eigentlich eine andere Lösung auch viel zukunftsträchtiger wäre. Aber das können wir dann im Zweifelsfall nicht so gut oder nicht so einfach umstellen, weil ja von uns erwartet wird, eine bestimmte Verwendung nachher zur Verfügung zu stellen.
In den letzten Jahren ist ja der Anteil der Drittmittelgelder immer stärker geworden im Vergleich zu den fest zugesagten Mitteln. Wie ist denn da als Forscherin deine Meinung dazu? Findest du es gut, dass es diesen Wettbewerb um Drittmittel gibt oder würdest du dir grundsätzlich mehr Grundförderung wünschen, die dir dann natürlich auch die Freiheit lässt, eben nicht deine Projekte genau auf diese Forschungsanträge zuschreiben zu müssen?
Das ist eine wirklich gute Frage. Ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch. Man sieht es in Ländern, wo praktisch alles über so Grundförderungen gleich verteilt wird, zum Beispiel wie in unserem Nachbarn hier in Frankreich, dass da wissenschaftlich weniger Output entsteht, weil eben auch viele so eine Grundförderung bekommen, die vielleicht nicht mehr so sehr interessiert sind an der aktuellsten Forschung, sondern vielleicht sich mehr auf die Lehre fokussieren oder auf andere Aspekte. Und dieses Geld geht dann praktisch der Forschung an den Hot Topics verloren. Andererseits ist natürlich das große Problem für uns, dass wir weniger Zeit zum Forschen haben, weil ein Drittel der Zeit jedes Antrages schon darauf verwendet werden muss, Berichte zu schreiben, Zwischenberichte, Abschlussberichte, Dokumentationen, sich zu koordinieren im Konsortium und auch dann eventuell schon den Folgeantrag zu schreiben. Und dass dadurch eben im Prinzip ganz viel Zeit verloren geht, die wir sonst für die Forschung verwenden könnten. Also ich weiß nicht, was die beste Lösung wäre. Ich persönlich freue mich, dass wir am CISPA eben drei grundfinanzierte Positionen haben und damit so ein bisschen auf jeden Fall schon unsere Forschung abgesichert haben und wissen, dass wir zumindest für diese Projekte Zeit haben und nicht unbedingt immer allen Drittmitteln hinterherlaufen müssen.
Ich würde zum Abschluss unseres Gesprächs gerne noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Die IT-Forschung ist bis heute ja immer noch sehr männlich geprägt. Wo lagen in deinem bisherigen Karriereweg für dich als Frau denn die Herausforderungen?
Ich glaube, die größten Herausforderungen war tatsächlich für mich, dass ich nicht so ein Role Model hatte. an der ich mich orientieren konnte und nicht so sehr wusste, was praktisch an mich so die Erwartungen sind. Und da fehlte mir einfach manchmal so ein bisschen die Ansprechperson, mit der ich mich austauschen konnte über meine Erfahrungen.
Und Role Models oder Vorbilder ist ja immer wieder ein oft angesprochenes Thema und auch sehr wichtig. Hat dir das nur an deinem konkreten Studienstandort gefehlt oder würdest du sagen, insgesamt ist es in der IT schwierig oder war es schwierig, weibliche Role Models zu finden als Studierende, als Doktorandin?
Ich glaube, es wird besser in den letzten Jahren. Ich glaube, dass auch immer mehr Frauen in die Vorstände von großen IT-Unternehmen gehen und tatsächlich auch ein bisschen mehr Professorinnen an den Universitäten unterrichten. Aber ich denke, das Problem ist immer noch vorhanden, dass es nicht genug davon gibt.
Und wenn du auf deine bisherige Karriere zurückblickst, gibt es da Momente, wo du dir andere oder mehr Unterstützung gewünscht hättest?
Ich glaube, ich hätte mir häufiger gewünscht, so einen Mentor zu haben oder eine Mentorin, die mich dabei unterstützen, so die richtigen Entscheidungen für mich zu treffen. Zum Beispiel hätte ich mit der richtigen Unterstützung wahrscheinlich schon viel früher angefangen, Forschung zu machen. Aber ich wusste einfach nicht, dass das eine Möglichkeit ist, wo ich auch als Studierende mich schon hätte engagieren können. Und so habe ich dann eben bis zu meinem Doktor warten müssen oder habe ich gewartet und da vielleicht dann wertvolle Zeit verloren, die ich mich sonst schon mit dem spannenden Thema hätte beschäftigen können.
Es gibt ja immer wieder auch spezielle Förderprogramme, die sich an Frauen in der Wissenschaft richten, Coaching, Mentoring, Begleitung hin zur ersten Professur oder auch in der Doktorandinnenphase. Was ist deine Einschätzung? Hältst du solche Angebote für sinnvoll? Würdest du dir das mehr wünschen, auch vielleicht spezifischer für einzelne Disziplinen oder wie ist da deine Einschätzung?
Die Programme halte ich für sehr sinnvoll, insbesondere in den Disziplinen wie Informatik, aber auch generell im Navi-Bereich und in den Naturwissenschaften, wo häufig eben so ein unausgeglichenes Geschlechterverhältnis ist. Und warum ich das so wichtig finde, ist einfach, um praktisch die wenigen, die wir praktisch ursprünglich schon motivieren konnten, sich für so ein Studium zu entscheiden, nicht auf dem Weg zu verlieren, weil sie entweder keine Ansprechpartnerinnen haben oder weil sie schlechter Anschluss finden, weil sie häufig das Gefühl haben, nicht dazugehören in dieser sonst relativ homogenen Gruppe. Und daher sind, glaube ich, diese Austauschformate und diese Unterstützungsformate ganz wichtig.
Ich hatte ja schon erwähnt, dass du auch in Kanada gearbeitet und geforscht hast. Wo siehst du denn bezogen auf die Förderung von Frauen in der Wissenschaft Unterschiede zwischen Kanada und Deutschland? Beziehungsweise gibt es da überhaupt Unterschiede?
Ich glaube, Kanada hat ähnliche Ansätze wie Deutschland, dass zum Beispiel auch bei gleicher Qualifikation jetzt in öffentlichen Einrichtungen wie Universitäten Professorinnen bevorzugt über Professoren eingestellt werden. Was ich noch mehr das Gefühl habe, in Kanada wird mehr darauf Wert gelegt, die Sprache anzuwenden, dass sie inklusiver wird. Zum Beispiel, wenn wir hier in Deutschland auch dann häufig noch reden, auch mit unseren PhD-Koordinatorinnen und Koordinatoren, dann kommt schon häufiger vor, dass mal jemand sagt, hey guys. Und das ist natürlich allgemein einerseits, aber andererseits guys natürlich auch Jungs und nicht unbedingt die inklusivste Sprache. Und in Kanada wird da sehr viel Wert drauf gelegt, Sprache inklusiv zu gestalten und zum Beispiel dann zu sagen, hey folks oder so. Oder dass nicht von Personen mit Behinderung oder mit Disabilities gesprochen wird, sondern von Personen mit special needs. Das heißt also, da ist die Inklusion, glaube ich, sprachlich wirklich deutlich fortgeschritten von hier. Und das macht, glaube ich, im Denken auf lange Sicht schon einen Unterschied.
Höre ich da auch auf jeden Fall ein Plädoyer raus für eine geschlechtersensible Sprache oder dass Sprache insbesondere in den Bereichen, wo es noch eine männliche Dominanz gibt, ganz entscheidend ist?
Ich möchte da niemandem was aufdrängen. Ich denke, es ist gut, wenn alle sich so unterhalten, wie sie das für richtig halten. Aber ich versuche Wert darauf zu legen, weil ich mich persönlich in bestimmten Situationen mit einer gendersensiblen Sprache deutlich besser angesprochen fühle.
Du bist ja selbst in der Rolle, dass du junge Wissenschaftlerinnen begleitest und als Mentorin zur Seite stehst, deinen Doktorandinnen. Was tust du denn als aufstrebende Wissenschaftlerin, um Frauen in der Wissenschaft zu fördern? Was ist dir da wichtig?
Was mir wichtig ist, ist gerade auch weibliche Doktorandinnen für unsere Gruppe zu gewinnen. Und das ist nicht immer einfach. Ich kann jetzt nur davon sprechen, wir hatten eine Ausschreibung für eine Doktorandenstelle auf der CISPA-Webseite. Wir hatten 40 Bewerbungen und davon alles nur Männer. Das heißt, wir müssen wirklich aktiv werden, um auch eben an die Frauen ranzukommen und die praktisch zu motivieren, sich zu bewerben. Und was sich da für mich ganz gut rausgestellt hat, ist das Thema der Lehre. Denn in den Kursen hier sind zumindest einige Studierende. Und wenn ich die dann konkret nach dem Kurs anspreche und sie frage, ob sie nicht Interesse hätten, zum Beispiel in der studentischen Mitarbeiterposition erstmal so ein bisschen reinzuschnuppern und sich unsere Forschung anzugucken, dann ist da die Erfolgschance relativ hoch, dass wenn die sich dann in der Gruppe wohlfühlen, dass die sich dann vielleicht für den Doktor entscheiden.
Das heißt, wenn ich das Richtige verstehe, entscheidend ist quasi auch schon frühzeitig junge ForscherInnen, junge Studierende, weiblich Studierende zu fördern, um sie überhaupt ranzuführen, denn mich darauf zurückzuziehen, ich schreibe eine Stelle aus und wenn es eine Frau gibt, kriegt die Frau die Stelle, eigentlich in keinster Weise ausreichend ist.
Absolut, ja. Und auch gerade, da muss, glaube ich, auch auf der Seite der Betreuenden ein großer Mindshift passieren, denn was ich häufig beobachte, ist, dass die Kommunikation sehr unterschiedlich ist zwischen unseren weiblichen und unseren männlichen Bewerbern. Und die männlichen Bewerber sind häufig, ja, das kann ich, das mache ich, ich erfülle hier alles. Und auch gerade bei den Studierenden aus meinem Kurs, die ich dann angesprochen habe, ob sie nicht eine wissenschaftliche Position bei uns anfangen wollen, kommt dann häufig, ach, da bin ich mir nicht ganz sicher und das habe ich alles noch nicht gemacht. Und da müsste ich mich erst einarbeiten. Aber was ich in der Praxis beobachtet habe, ist, dass die Strategie zu sagen, oh, das kann ich alles, häufig in der Wissenschaft gar nicht so weit führt. Denn wenn man alles kann, muss man auch nichts hinterfragen. Aber wenn man das Gefühl hat, man ist noch gar nicht so auf dem Stand und man muss sich da erstmal mehr einlesen, dann kommen am Ende viel, viel bessere Resultate raus. Aber so im ersten Moment ist man natürlich, oder bin ich auch tatsächlich immer noch mehr verleitet, wenn ich jemanden habe, der eben sagt, oh, das kann ich alles, die Person einzustellen als eine Person, die mir sagt, oh, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber ich versuche mich dann immer daran zu erinnern, dass das einfach ganz andere Kommunikationsmuster sind und dass beide im Prinzip das Gleiche können, nur das eben anders rüberbringen.
Das ist ja eigentlich eine sehr spannende Schilderung, wie so internalisierte Rollenmuster in deinem Forschungsbereich noch eine Rolle spielen, ne? Der so das eher männlich konnotierte Verhalten, klar, ich kann das Selbstbewusstsein, ne? Vielleicht selbstbewusstes Auftreten und das eher zurückhaltende, ne? Weiblich konnotierte Verhalten, was dann oft dazu führt, vielleicht Dinge auch nicht zu verfolgen, sich hier noch findet und wie wichtig es ist, in Betreuerinnenpositionen, in Lehrendenpositionen damit einen Umgang zu finden und vermutlich auch noch ein langer Weg, ne, diese Muster aufzubrechen.
Absolut. Und deshalb versuche ich gezielt wirklich darauf nicht zu achten und gezielt dann auch mal gegen die Intuition zu gehen. Und wenn mir jemand sagt, da muss ich nochmal drüber nachdenken, das eher als was Positives zu werten und eher als eine Qualität, die ich auch in der Wissenschaft sehr schätze, nämlich davon auszugehen, dass wir erstmal nichts wissen und alles hinterfragen müssen und damit dann eben zu neuen Ergebnissen kommen können.
Ja, absolut nachvollziehbar, ne? Weil natürlich diese Art der Kommunikation in Gruppen ganz schön was ausmachen, wer welche Position einnimmt, ne? Und wer damit natürlich auch etwas zur Schau stellt, was vielleicht gar nicht so ist, aber damit in gewissen Kreisen oder ne, in so einer klassischen Karriere vielleicht doch noch auch Erfolg hat.
Absolut. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich nicht nur in der Informatik ein Problem. Aber ich kann dazu ja vielleicht eine kleine Anekdote mal erzählen, was mir in meiner studentischen Mitarbeiterposition passiert ist im Master. Und zwar war ich da auch eng befreundet mit meinen Kollegen. Und was da mal war, dass ein neues Projekt gestartet werden sollte. Und ich habe mich mit einem Kollegen unterhalten am Tag davor, nach der Arbeit auf dem Nachhauseweg. Und wir haben beide uns gegenseitig gesagt, oh Mensch, also das haben wir ja noch nie gemacht und mit dieser Hardware haben wir noch nie gearbeitet und da haben wir echt gar keine Erfahrung. Und am nächsten Tag hat uns dann eben der Doktorand, der die Gruppe verlassen hat und uns das Projekt übergeben hat, uns beiden erklärt, was ist denn da jetzt zu machen und hat uns dann alles gezeigt. Und am Ende hat er dann gefragt, das war jetzt schon ganz schön viel oder ist euch das alles klar? Und mein Kollege, der mir am Tag davor noch gesagt hat, ja, habe ich auch alles noch nie gemacht, hat gesagt, ja, ist alles klar. Und ich habe gesagt, ja, also da muss ich jetzt echt schon nochmal gucken und das müsste ich mir jetzt nochmal aufschreiben und da werde ich wahrscheinlich ein bisschen Zeit brauchen, mich einzuarbeiten. Aber danach war ich irgendwie so wütend, als ich das dann mitgekriegt habe und dachte, wir haben doch gestern uns eigentlich noch geeinigt darauf, dass wir das beide noch nicht so können. Warum sagt er denn jetzt, dass ihm das komplett klar ist? Und warum sagt er denn nicht, dass er sich da auch noch einarbeiten muss? Also da habe ich mich so ein bisschen betrogen gefühlt.
Ist auf jeden Fall eine schöne Rahmung, ne, dieses Themas, das als wissenschaftliche Qualität zu sehen, was es ja faktisch auch so ist. In jedem Fall viel Erfolg für die weitere Rekrutierung weiblicher Forschungskräfte in eurem Lab und auf dem weiteren Weg. Zum Abschluss des Podcasts würde ich dir gerne noch einige kurze Fragen stellen. Auf welche Smartphone-App würdest du auf keinen Fall verzichten wollen?
Google Maps.
Wen würdest du gerne treffen wollen? Facebook-Gründer Mark Zuckerberg oder die Whistleblowerin Chelsea Manning?
Mark Zuckerberg.
Soll künstliche Intelligenz zukünftig autonome Entscheidungen treffen dürfen über Kreditwürdigkeit, Zusage von Kuren etc.?
Nein.
Und wie ist es denn mit der medizinischen Diagnose eines ML-Modells? Würdest du der trauen, ja oder nein?
Kommt drauf an.
Zuletzt, das Saarland ist hügelig, aber wir haben weder Berge noch Meer. Was ziehst du für deinen Urlaub vor? Die Berge oder das Meer?
Das Meer.
Damit sind wir am Ende des Podcasts. Vielen Dank, Franziska, für deinen Besuch und dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke dir ganz herzlich, Felix.
Sehr gerne. Dann auf bald.
Tschüss.